Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Ja, ich freue mich, dass ihr hier seid und ich freue mich auf diesen Abend. Und ich hoffe, ihr hattet schon eine schöne Freizeit. Ich hoffe, ihr konntet die Freizeit schon genießen. Ich hoffe, ihr hattet schon ein paar coole Gespräche, an die ihr euch noch lange erinnern werdet. Ich hoffe, ihr kriegt genug Schlaf für den Abend heute. Wobei ich das jetzt nicht übermäßig in die Länge strecken will. Und ich hoffe, dass ihr auf diese Freizeit mit einer gewissen Erwartungshaltung gefahren seid. Dass Gott euch heute und in den nächsten Tagen auf eine neue, besondere Art und Weise begegnen wird. Und ehrlich gesagt, ich bin schon echt häufiger mal auf eine Sommerfreizeit gefahren und trotzdem sind Sommerfreizeiten immer wieder das Highlight im Jahr und eine besondere Zeit für mein geistliches Leben, eine besondere Zeit der Ausrüstung und eine besondere Zeit des Auftankens. Und ich hoffe, dass jeder von euch, der mit auf diese Freizeit gefahren ist, das erleben darf. Egal, ob ihr zum 20. Mal mitfahrt oder zum ersten Mal. Ich hoffe, diese Sommerfreizeit hier in Kroatien ist für euch eine Zeit des geistlichen Auftankens und der geistlichen Ausrüstung. Und in einer gewissen Weise sind so Sommerfreizeiten ein bisschen wie Gewächshäuser. Vielleicht habt ihr schon mal im Baumarkt diese kleinen Tütchen gekauft, die es da gibt für 1 Euro und habt irgendwie versucht, so Tomatensamen da in die Erde zu machen und das dann, oder Gurken oder keine Ahnung, und das dann in ein Gewächshaus zu tun und dann diese kleinen Sprösslinge da anzuziehen. Vielleicht habt ihr es auch noch nicht gemacht und ja, macht es jetzt auch nicht vor und ich hoffe, ihr wisst trotzdem, was ein Gewächshaus ist. Weil in so einem Gewächshaus herrscht die perfekte Temperatur und die perfekte Luftfeuchtigkeit, damit diese kleinen Pflanzen aufgehen können. Und später kann man sie dann auf dem Balkon oder in den Garten umtopfen. Und so ein Gewächshaus gibt auch einen geschützten Rahmen. Im Gewächshaus gibt es keine gefährlichen Fressfeinde wie Blattläuse oder Schnecken. Und so wie wir in diesem Gewächshaus einen geschützten Rahmen haben, in dem die Pflanzen ihre ersten Wurzeln bilden können und stark werden können, so ist auch ein bisschen eine Sommerfreizeit. Und auch wenn wir jetzt gerade noch am Anfang sind, müssen wir uns trotzdem bewusst sein, dass wir nicht für immer an diesem schönen Platz hier sein werden, wo umgeben von lauter Christen. Also wir werden nicht für immer im Gewächshaus bleiben, sondern für die Zeit kommen, da fahren wir zurück nach Hamburg und dann geht es für jeden von uns zurück in den Alltag und wir gehen wieder in unsere Familie und gehen wieder in die Schule oder auf die Arbeit oder in unsere Ausbildungen und ja, kommen zurück in unseren Alltag. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, auf dieser Freizeit feste Wurzeln in Gottes Wahrheit zu bilden, damit eure kleine Pflanze, euer Glaube vorbereitet ist fürs Umtopfen, vorbereitet ist, um zurück in den Alltag zu kommen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch Leute unter uns, die als leere Blumentöpfe hergekommen sind, die gar keine Pflanze da drin haben, weil sie vielleicht noch nicht so viel mit Jesus zu tun haben oder weil sie einfach Bock auf den Urlaub am Meer hatten oder weil euch eure Eltern hier angemeldet haben oder ihr halt hier mitgefahren seid. Und für euch bitte ich oder bete ich besonders und hoffe, dass Gott euch begegnen wird und dass Gott an jedem von uns auf dieser Freizeit wirken wird. Egal, ob wir zum ersten Mal mitkommen oder zum 20. Mal. Genau, wir wollen heute Fortsetzung machen und uns Kapitel 3 vom 1. Timotheusbrief anschauen. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr das schon mal aufschlagen. Mittlerweile solltet ihr ja schon ein bisschen geübt daran sein, Timotheus zu finden. Und wenn ihr eine Handybibel dabei habt, dann könnt ihr Neue Genfer aufschlagen, weil ich gleich aus Neue Genfer lese und erstmal ein bisschen leichter zu folgen. Aber bevor wir gleich in den Text starten, möchte ich noch eine Frage stellen. Und zwar, wer von euch war 2015 mit hier in Kroatien und ist mit dem langen Bus gefahren? Meldet euch mal. Okay, das sind ungefähr 5 Leute. Oder 6, 7. Ja, der lange Bus war nicht irgendwie länger als der andere Bus, sondern der lange Bus war der Bus, der nicht 23 oder 24 Stunden hergebraucht hat, sondern 33. Und es gab damals auch 2 Reisebusse, ne, so wie dieses Jahr auch. Und beide sind ungefähr gleichzeitig losgefahren, ich glaube 1-2 Stunden auseinander. Und während der eine Reisebus hier einfach normal nach 24 Stunden angekommen ist, ist der andere Bus noch 9 Stunden länger durch Europa gecruised. Und hatte ein Problem. Und das Problem war, dass die Busfahrer von dem anderen Reisebus, also von dem langen Reisebus, in ihrem Navi eingegeben haben, Mautstraßen meiden. Und das hatte zur Folge, dass sie dann da durch irgendwelche Feldwege und irgendwelche Sträßchen gefahren sind und Autobahnen natürlich gemieden haben, weil das ja Mautstraßen sind und deswegen eine ganze Weile unterwegs waren. Und ich erzähle diese Geschichte aus zwei Gründen gerne. Ich war zum einen im schnellen Bus und lag schon 4 Stunden am Strand, weil der andere Bus hier eingetrudelt ist. Und zum anderen zeigt uns diese Geschichte, wie wichtig es ist, dass unsere Leiter auf dem richtigen Weg sind. Und das gilt für Busfahrten, indem wir darauf angewiesen sind, dass unsere Busfahrer kompetent sind und sowohl die Kontrolle über den Bus behalten, als auch die Kontrolle über das Navi behalten. Aber das gilt auch in Gemeinden, wo wir unseren Leitern, also unseren Pastoren und Ältesten vertrauen müssen, dass sie das Boot oder den Bus oder das Schiff oder wie auch immer ihr Gemeinde bezeichnen wollt, gut lenken und kompetent lenken. Und wenn sie vom richtigen Weg abkommen, dann ist es immer nur eine Frage der Zeit, bis die ganze Gemeinde ins Schleudern kommt. Und deshalb hat Paulus an Timotheus und an Titus, also Titus behandeln wir auf dieser Freizeit nicht, aber theoretisch sind das die drei pastoralen Briefe, die Paulus geschrieben hat. Und die sind unglaublich wichtig, denn daran geht es darum, wie wir als Gemeinde zusammenleben sollen und was es überhaupt bedeutet, eine Gemeinde zu sein, eine lebendige Gemeinde zu sein, in der Jesus im Mittelpunkt steht. Und jetzt heute geht es in Kapitel 3 darum, was Voraussetzungen dafür sind, dass Menschen Älteste und Diakone werden können. Und ich lese, wie gesagt, Neue Genfer ab Vers 1. Es heißt, und das ist ein wahres Wort, wenn sich jemand um ein leitendes Amt in der Gemeinde bemüht, so strebt er nach einer großen und ehrenvollen Aufgabe. Darum kommt als Gemeindeleiter nur jemand in Frage, der ein untadeliges Leben führt. Er muss Mann einer Frau sein und sich durch Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein auszeichnen. Sein Verhalten darf keinen Anstoß erregen. Er muss gastfreundlich sein und er muss fähig sein zu lernen. Er darf weder alkoholsüchtig sein noch zur Gewalttätigkeit neigen. Er muss freundlich sein, darf keinen Streit suchen und darf nicht am Geld hängen. Er muss sich in vorbildlicher Weise um seine Familie kümmern und seine Kinder zum Gehorsam erziehen und dazu anhalten, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Oder kann jemand für die Gemeinde Gottes sorgen, wenn er nicht einmal imstande ist, sich um die eigene Familie zu kümmern? Er darf nicht erst kurze Zeit vorher zum Glauben gekommen sein. Sonst könnte es geschehen, dass er sich auf seine Stellung etwas einbildet und dann könnte ihn der Teufel zu Recht anklagen. Es ist aber auch wichtig, dass er außerhalb der Gemeinde einen guten Ruf hat. Denn wenn übles Gerede bei ihm verbreitet wird, könnte das der Teufel als Schlinge benutzen, um ihn zu Fall zu bringen. Auch die Diakone müssen ein glaubwürdiges Leben führen. Auf das, was sie sagen, muss man sich verlassen können. Sie dürfen nicht übermäßig viel Wein trinken und nicht darauf aus sein, sich zu bereichern. Sie müssen an der Botschaft des Glaubens festhalten, dem Geheimnis, das Gott uns enthüllt hat, und sich ein reines Gewissen bewahren. Im Übrigen sollen auch sie zuerst einer Prüfung unterzogen werden und nur wenn nichts an ihnen auszusetzen ist, dürfen sie zum Dienst in der Gemeinde zugelassen werden. Dasselbe gilt für Frauen. Auch ihr Leben muss glaubwürdig sein. Sie dürfen nicht klatschsüchtig sein, sondern sollen sich durch Besonnenheit auszeichnen und in jeder Hinsicht zuverlässig sein. Ein Diakon muss Mann einer Frau sein und sich in vorbildlicher Weise um seine Kinder und die ganze Familie kümmern. Wer sein diakonisches Amt so ausübt, wie es sein soll, erwirbt sich damit hohes Ansehen und kann im Vertrauen auf Jesus Christus mit besonderer Zuversicht auftreten. Ich hoffe, bald dich besuchen zu können. Doch für den Fall, dass ich mein Kommen verzögern sollte, schreibe ich dir diesen Brief, damit du weißt, wie diejenigen sich verhalten sollen, die zum Haus Gottes gehören, zur Gemeinde des lebendigen Gottes, der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit ist. Und wie groß ist diese Wahrheit? Wie einzigartig ist das Geheimnis, auf das sich unser Glauben gründet. Er, der zu uns kam als Mensch von Fleisch und Blut, der als Sohn Gottes beglaubigt wurde durch Gottes Geist und der den Engeln erschien in seiner Macht. Er wurde verkündet unter den Völkern, im Glauben angenommen in aller Welt und im Himmel mit Herrlichkeit gekrönt. Lass mich beten. Jesus, Herr, ich danke dir dafür, dass du real bist. Und ich danke dir dafür, dass wir hier sein dürfen. Ich danke dir dafür, dass du uns hier zusammengeführt hast und wir uns gemeinsam diesen Text anschauen dürfen und dass wir Teil dieser Gemeinde sein dürfen, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du uns heute veränderte Herzen schenkst, dass du uns zeigst, wie wir diesen Text praktisch auf unser Leben anwenden können und dass du uns heute ein Stück mehr von dir offenbarst, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du uns Gnade schenkst für diese Predigt, dass du mir Gnade schenkst zum Predigen, dass du uns allen Gnade schenkst zu hören und deine Stimme heute Abend zu hören, Herr. Amen. Vielleicht habt ihr euch die verständliche Frage gestellt, was dieser Text mit euch zu tun hat, weil ihr seid keine Ältesten und seid keine Diakone und ihr seht jetzt das auch nicht kommen, dass sich das in den nächsten 2 Wochen ändern wird. Und ich glaube, das ist ein berechtigter Gedanke. Denn wenn von unserer Gruppe hier in den nächsten 20 Jahren vielleicht 5 Leute Ältesten werden, dann können sie sich immer noch damit beschäftigen, wenn es soweit ist. Und dann könnten wir alle zum Pool gehen oder zum Strand. Oder ich würde die Predigt nur für Andi halten, weil er ist schon Ältester und ihm könnte ich dann versuchen, das zu erklären. Wobei ich glaube, dass er das schon besser weiß als ich. Also ein richtiger Gedanke und trotzdem glaube ich, dass es 2 Gründe gibt, weshalb es wichtig und sinnvoll ist, dass wir uns mit diesem Text beschäftigen. Zum einen gibt es viele Gemeinden, die weit weg sind von dem, was Paulus hier Timotheus und Titus beschreibt. Und der Hauptgrund dafür ist eigentlich immer, dass die Ältesten und Pastoren sich von dem entfernt haben, was Gottes Wort sagt. Vielleicht haben sie in ihrer Theologie Mautstraßen Meiden eingegeben. Und jetzt ist ihre Gemeinde in eine schwierige Situation abgedriftet. Und weil das so häufig passiert und jede Gemeinde Verantwortung dafür hat, ihre Ältesten und Pastoren zu prüfen, ob das, was hier drin steht, auf sie auch zutrifft, ist es wichtig, dass wir wissen, was da steht. Und hier sind viele Leute, weit über 100 Leute, von denen einige von euch vielleicht noch in 50 Jahren in der Arche sein werden und hier sein werden, wenn Pastoren sind, die jetzt vielleicht noch gar nicht geboren sind. Und zum anderen sind hier vielleicht auch Leute, die nicht mehr in der Arche sein werden, sondern die sich über viele verschiedene Gemeinden verteilen werden. Und ich glaube, wenn wir heute Abend uns über diesen Text ehrliche Gedanken machen und verstehen, was es bedeutet, Ältester zu sein und was die Bibel für Ansprüche an Ältesten und Pastoren stellt, dann befähigt uns das, dieser Verantwortung gerecht zu werden, die die Bibel uns gibt. Und der zweite Grund ist, dass die Eigenschaften, die hier im Text aufgezählt werden, fast alle Eigenschaften sind, in denen jeder von uns wachsen sollte. Und selbst wenn wir nicht in naher Zukunft Älteste oder Pastoren werden, sind das praktische Beispiele, die leicht auf unser Leben anzuwenden ist. Wir benutzen oftmals so Formulierungen wie, ja, wir wollen Heiliger werden oder Gott ist heilig oder wir wollen in der Heiligung wachsen. Und Menschen, die noch nicht so lange im Glauben sind oder noch nicht so lange mit Jesus unterwegs sind, wissen manchmal nicht genau, was das dann eigentlich bedeutet. Und das ist so eine fromme Vokabel. Und im Endeffekt bedeutet das einfach, wir wollen Gott ähnlicher werden. Und dieser Text hier ist sehr praktische Hilfe. Und oftmals sind so Texte, in denen so praktische Dinge aufgezählt werden, eine große Hilfe darin, uns mit diesem abstrakten Begriff der Heiligung auseinanderzusetzen. Deshalb lasst uns gleich, wenn wir diese Verse nochmal so durchgehen, die Frage im Kopf haben, was das für uns heute hier, wie wir hier in Metania in Kroatien sitzen, zu tun hat und was das für uns zu bedeuten hat. Vielleicht stehen in euren Bibeln in Vers 2 Formulierungen wie, wer einen Aufseherdienst anstrebt oder wer einmal Bischof werden will oder wer eine Gemeinde leiten will. Im Endeffekt bedeutet das alles ziemlich das Gleiche, nämlich es bedeutet alles, wer Ältester oder Pastor werden will. Alles kommt von dem griechischen Wort Episkopon und wenn wir Paulus mal als Gastprediger hierher einladen würden zu uns, dann würde er wahrscheinlich, wenn er über dieses Thema predigt, in unserem Kontext etwas formulieren, wie wenn jemand von euch Ältester oder Pastor werden möchte. So ein Ältester soll untadelig sein, nüchtern, besonnen, anständig, gütig, nicht alkoholsüchtig, nicht gewalttätig und nicht streitsüchtig. Und außerdem soll er nicht am Geld hängen. Also alles irgendwie Charaktereigenschaften, die viele von uns als plausibel und in einer gewissen Weise auch als selbstverständlich erscheinen. Aber wenn zum Beispiel Elternteile diese Eigenschaften nicht erfüllen, dann hat das immer für die Familie, die ihren Eltern ja in einer gewissen, oder gerade für die Kinder, fatale Auswirkungen, fatale Konsequenzen. Manch einer hatte vielleicht einen Vater, der gewalttätig war oder der alkoholsüchtig war oder der streitsüchtig war. Und das ist hart. Und deswegen sagt die Bibel, dass solche Menschen und gerade solche Männer nicht auch in der Gemeinde eine geistlich-väterliche Verantwortung übernehmen können. Also solche Menschen können keine Ältesten in der Gemeinde werden. Und in Vers 5 heißt es sogar, wenn aber jemand seinem Haus, seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Als zweites wird hier also Authentizität sehr stark betont. Nicht nur, dass ein potenzieller Ältester ein gutes Zeugnis durch seine eigene Familie haben soll, sondern auch die Menschen außerhalb der Gemeinde sollen ihm ein gutes Zeugnis ablegen können. Mit anderen Worten heißt das, es reicht nicht, sonntags in die Gemeinde zu gehen und einen auf fromm und heilig zu machen und danach nach Hause zu fahren und die eigene Familie zu tyrannisieren und seinen Nachbarn zu beschimpfen. Dieser Vers bedeutet im Grunde genommen, dass Heuchelei und Scheinheiligkeit in der Gemeinde keinen Platz haben. Und das, was besonders für die Gemeindeleitung gilt. Authentizität und Integrität. Also das, was auf der Kanzel gepredigt wird, muss auch dem entsprechen, was im eigenen Leben umgesetzt wird. Dann soll ein ältester Mann einer Frau sein. Und hier gehen die Meinungen echt mega weit auseinander. Ich vermute mal, dass ihr vielleicht in kleinen Gruppen darüber gesprochen habt, was das bedeuten konnte. Oder vielleicht ein bisschen spekuliert habt. Manche sagen, ein Ältester darf nicht mit mehreren Frauen verheiratet sein. Also das nennt man Polygamie, wenn man mit mehreren Personen verheiratet ist. Und manche Leute sagen, weil hier Mann einer Frau steht, oder im Griechischen eher sowas wie ein Frau-Mann, also mit einer Frau verheirateter Mann, dass das hier sich auf Polygamie bezieht. Und ich glaube, das ist auch plausibel, das ist auch eine plausible Auslegung. Aber ehrlich gesagt, hätte ein Mann, der mit mehreren Frauen verheiratet ist, also der in Polygamie lebt, gar nicht Mitglied der Gemeinde werden können. In Matthäus 19 und Markus 10 geht Jesus selbst darauf ein, dass das nicht geht. Und auch im Alten Testament wird das schon die Grundlage dafür gelegt. Und natürlich kann das bedeuten, dass ein Ältester nicht in Polygamie leben darf. Aber wenn eh jemand in Polygamie nicht Mitglied der Gemeinde werden kann, dann wäre es irgendwie ein bisschen unnötig, nochmal zu sagen, und die Person, die eh nicht Mitglied der Gemeinde werden können, dürfen auch nicht Älteste und Pastoren werden. Eine andere Auslegung ist, dass ein Witwer, also jemand, dessen Frau gestorben ist und der dann neu geheiratet hat, kein Ältester mehr werden kann. Aber ehrlich gesagt würde das nicht so wirklich zu den anderen Bibelstellen passen, die sich mit dem Thema Wiederheirat beschäftigen. Und in 1. Timotheus 5, Vers 14 empfiehlt Paulus ja sogar, dass wenn jemand verwitwet ist, diese Person erneut heiraten soll. Und eine andere Auslegung ist, dass Älteste nicht Single sein sollen. Also wenn jemand Ältester werden will, dann muss er verheiratet sein. Aber wenn das Paulus Absicht gewesen wäre, dann hätte er irgendwie sich selbst disqualifiziert, weil er ja selbst unverheiratet war. Und außerdem hat er auch in 1. Korinther 7 Leuten empfohlen, wenn sie die Gabe haben, ehelos, also unverheiratet zu bleiben. Und das wäre irgendwie so ein Widerspruch, ne? Wenn er sagt, ey, ich rate euch, wenn ihr das habt, die Gabe, dann heiratet nicht unbedingt. Aber wenn ihr nicht heiratet, könnt ihr keine Ältesten werden. Und irgendwie wäre das ein bisschen konträr. Ich denke also, dass mit dieser Stelle gemeint ist, dass ein Ältester, der verheiratet ist, ein treuer Ehemann sein soll, der nicht in jedem zweiten Seelsorgegespräch mit den Frauen seiner Gemeinde flirtet, sondern bei dem man merkt, dass auch seine Ehe ein Zeugnis darüber ablegt, dass er ein anständiges Leben für Gott führt und das anständige Leben, wie in Vers 2, aufgreift. Außerdem soll ein Ältester gastfreundlich sein. Und das griechische Wort dafür können wir vielleicht besser übersetzen mit Freundschaft für Fremde haben oder Liebe für Fremde haben. Und das Coole daran ist, dass man diese Eigenschaft auch haben kann, wenn man nicht ein großes Haus mit 2 Schlafsofas und 3 Gästezimmern hat, sondern dass man diese Eigenschaft auch leben kann und in die Praxis umsetzen kann, wenn man nach dem Gottesdienst im Café ist und Liebe für die Menschen hat, die da sind, gerade diejenigen, die man vielleicht noch nicht kennt, und gerade Liebe für Fremde lebt. Dann soll ein Ältester die Gabe des Lehrens haben. Und wie gesagt, ist das die einzige Eigenschaft, die, also ich meinte ja vorhin, es gibt eine Eigenschaft, die nicht alle haben müssen, das ist die Gabe des Lehrens, weil es ist eine Geistesgabe. Und bei Geistesgaben ist es immer so, die Geistesgaben werden nicht an alle ausgeteilt und die Geistesgaben werden vom Heiligen Geist ausgeteilt. Deswegen ist das jetzt nicht ein Beispiel, wo wir uns alle nach ausstrecken sollen, aber für Älteste ist es eine Anforderung. Und da steht nicht, dass jeder Älteste im Lehrdienst aktiv sein muss, sondern er soll fähig sein zu lernen, also theoretisch zumindest dazu in der Lage. Und zum Schluss, dann kommen wir schon zum Schluss von dem Ältestenteil, schreibt Paulus, dass ein Ältester kein Neubekehrter sein soll. Und das hat 2 Gründe. Zum einen, damit er nicht stolz wird. Wenn nämlich jemand zum Beispiel seit 2 Monaten Christ ist und dann Pastor wird in der Gemeinde mit Menschen, die schon seit 30 Jahren gläubig sind, dann kann ihn das wehmütig machen, aber es kann ihn auch in ihm den Gedanken aufbringen, was er eigentlich für ein krasser Typ ist, dass er, obwohl er seit 2 Monaten mit Jesus geht, so schnell der geistliche Leiter von all diesen Menschen geworden ist. Und ein zweiter Grund ist vermutlich, dass ein Ältester, ähnlich wie auch ein Diakon, in dem Diakonteil steht es auch, erprobt werden soll. Craig Rochelle, der Pastor von einer Gemeinde in den USA, das ist übrigens die Gemeinde, die eure Bibel-App rausgebracht hat, und er hat mal gesagt, Erprobung kann man auch so ein bisschen gleichsetzen mit Playgrounds, also Spielplätzen. Also bevor jemand eine hohe Verantwortung hat, soll er sich in Playgrounds erprobt haben und bestätigt haben. Und bevor jemand Pastor wird, soll er sich zum Beispiel in Hirtendiensten bewährt haben, wie als Hauskreisleiter. Und bevor er Hauskreisleiter wird, soll er vielleicht mal auf einer Freizeit eine Kleingruppe geleitet haben oder mal ein Thema vorbereitet haben. Versteht ihr, dass man nicht diesen riesen Sprung macht von bekehrt sich und wird direkt der Pastor von allen, sondern dass man sich in den verschiedenen Stationen bewährt und dass man in verschiedene Stationen hineinwachsen kann, etwas mehr Verantwortung übernehmen kann, aber nicht direkt die ganze Endverantwortung für die ganze Gemeinde übernimmt, sondern dass man in dem Weg wachsen kann. Und ich glaube, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wer nicht Diakon war, Diakon bedeutet im Endeffekt einfach nur Mitarbeiter in der Gemeinde, der sollte auch nicht Ältester werden. Ein Mitarbeiter, der vorher keine Playgrounds durchlaufen hat, also jemand, der einfach in die Gemeinde kommt und direkt diesen Sprung machen will, steht für mich meiner Meinung nach sehr in der Gefahr, einfach nur dahin zu kommen, um irgendwie Einfluss zu haben oder einfach Ansehen zu haben. Genau, wenn wir jetzt eh schon bei Diakon sind, dann lasst uns weitermachen mit Vers 8 bis 13. Auch hier sehen wir, dass ein authentisches Leben Grundlage für jeden Dienst ist. Diakone sollen ehrbar sein, nicht vor der Gemeinde heuchelnd. Sie sollen wie die Ältesten auch keine Trinker sein, also nicht alkoholabhängig und nicht geldgierig und ebenfalls ein gutes Zeugnis durch ihre Familie haben. Also mit diesen 2 Worten Authentizität und Integrität kann man auch hier sehr viele dieser konkreten Eigenschaften, dieser praktischen Eigenschaften zusammenfassen. Vers 11, mitten in diesem Abschnitt, wo es um Diakone geht. Ne? Wahrscheinlich habt ihr auch darüber in euren kleinen Gruppen gesprochen. In Vers 11 geht es dann auf einmal um Frauen, die ebenfalls ein glaubwürdiges Leben führen sollen, nicht auf Gossip aus sein dürfen, sondern besonders besonnen und besonders zuverlässig sein sollen. Und dann stellt sich für die meisten dann die Frage, okay, was sind das jetzt für Frauen? Sind das die Ehefrauen von den Diakonen oder sind das Diakoninnen? Und wenn da Diakoninnen sind, warum könnte man dann da keine auch Ältesten einsetzen? Und ich glaube, dass damit nicht die Frauen der Diakone gemeint sind, weil das ist ja irgendwie ein bisschen Quatsch, dass Paulus für die Diakone da so eine extra extra Beschreibung macht und sagt, ey, die Leute, die Diakone werden sollen, deren Frauen müssen noch diese extra Anforderungen erfüllen, aber Ältester kann jeder werden und da nicht diese Konkretisierung für die Ehefrauen der Ältesten anführt. Und ich glaube, dadurch, dass das Wort ebenfalls steht, geht Paulus hier auf Frauen ein, die diakonische Dienste in der Gemeinde übernehmen. Da kann man sich natürlich fragen, ja, warum steht er da nicht Diakoninnen? Aber im Griechischen gibt es das Wort Diakoninnen nicht. Und ich glaube, wenn Paulus damit nicht gemeint hätte, dass das Frauen sind in diakonischen Ämtern, dann hätte er nicht vorher über Diakone gesprochen, dann Teil mit Frauen, einen Satz mit Frauen eingebaut und dann weiter mit Diakonen fortgeführt. Sondern ich glaube, dass das die Frauen sind in diakonischen Diensten. Und deswegen, und dadurch, dass wir, habe ich ja vorhin gesagt, dadurch, dass wir sagen, Diakone sind eigentlich einfach Mitarbeiter in Gottes Reich, sind damit eh alle Menschen gemeint, die in der Gemeinde sind und die den Heiligen Geist in ihrem Herzen haben. Diese praktischen Verse lassen sich also etwas leichter auf uns anwenden. Wir sind alle berufen, Mitarbeiter in Gottes Gemeinde zu sein und diesen Anforderungen zu entsprechen. Und vielleicht merkt ihr, dass euch manche Dinge schwerfallen. Vielleicht merkt ihr, dass ihr es euch schwerfällt, euch nicht von Alkohol beherrschen zu lassen oder nicht von Besitztümern beherrschen zu lassen. Vielleicht struggelt ihr auch damit, nicht über andere Menschen zu lästern, egal ob außerhalb oder innerhalb der Gemeinde. Vielleicht sind auch die Themen Authentizität und Integrität, also das, was ich in der Gemeinde von mir zeige, entspricht dem, was ich wirklich bin und was ich wirklich lebe, für euch herausfordern. Und ihr merkt, dass die Version, die ihr am Wochenende in der Gemeinde oder euch auf der Freizeit gebt, sehr weit weg ist von dem, von der Version von euch, die ihr sonst in eurem Alltag lebt. In Epheser 4, Vers 1, das schreibt auch Paulus, oder schreibt auch an die Gemeinde von Timotheus, sagt er, so ermahne ich euch nun, ich, der gebunden im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Das mögen vielleicht nicht alle von uns Ältesten und Pastoren werden, aber Gott beruft jeden von uns zu drei Dingen. Er beruft uns erstens zur Errettung, zweitens zur Heiligung und drittens in seinen Dienst. Also dazu, seine Mitarbeiter oder seine Diakone zu sein. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Felder aus der Schule kennt, wo man auf dem Schulhof so gehüpft ist, ne? wo man so ein Feld hatte und dann ist man weitergehüpft, hatte man zwei, dann hat man wieder eins, dann wieder zwei. Im Endeffekt sind diese drei Berufungen wie so drei Felder. Zuerst springt man auf das Feld, das Gott uns zur Errettung beruft. Und dann gibt es die beiden Berufungen zur Heiligung und zum Dienst. Es ist nicht, dass wir erst mega heilig werden müssen, also heilig, die Heiligkeitsberufung bis zum Endlevel ausgespielt haben müssen, bevor wir in den Dienst gehen können, sondern Gott beruft uns in die Heiligung, also ihm ähnlicher zu werden, aber auch in den Dienst für ihn. Und vielleicht ist für dich gerade die Berufung zur Heiligung eine Challenge, weil du mit Bereichen in deinem Leben auf diese Freizeit gefahren bist, die du Gott noch nicht anvertraut hast oder die du Gott noch nicht hineingelassen hast. Vielleicht beruft Gott dich gerade auf dieser Freizeit dazu, eine Sünde zu bekennen, die dich schon lange festhält. Oder du bist auf diese Freizeit gefahren und hast schon seit längerer Zeit keine innige Beziehung mehr mit Jesus und du erinnerst dich daran, wie das mal früher war, als du richtig für Jesus gebrannt hast, aber irgendwie ist das so weit weg und irgendwie fällst du so schwer, an diesem Feuer und an dieser Liebe anzuknüpfen. Vielleicht sind auch Dinge in deinem letzten Jahr passiert, von denen du genau weißt, dass du sie eigentlich Gott bekennen musst, aber du hast diese großen geistlichen Baustellen bisher einfach ignoriert. Es kann auch sein, dass Dinge in deinem Leben passiert sind, die andere Menschen getan haben, wo andere Menschen sich an dir versündigt haben und du merkst, wie in deinem Herzen immer noch keine Vergebung für sie stattgefunden hat. Was auch immer die Dinge sind, die unsere Beziehung zu Gott und unsere Nachfolge bremsen, wir sind berufen, Gott in jedem Bereich unseres Lebens ähnlicher zu werden. Vielleicht merkst du aber auch, dass diese zweite Berufung, also diese Berufung zur Heiligung, für dich irgendwie überhaupt nicht relevant ist, weil Gott für dich nur eine Person ist, die du aus Erzählungen kennst. Du würdest vielleicht gerne diese Sicherheit in Gott haben, von der du hier in den Predigten ständig hörst und worüber ihr in den Kleingruppen gesprochen habt, aber du merkst, dass noch irgendwas Grundlegendes fehlt. Lass mich dir sagen, es gibt einen Grund, weshalb du auf diese Freizeit gefahren bist. Und dieser Grund ist Jesus. Er ist derjenige, der dich zu einer lebendigen Beziehung mit ihm beruft und derjenige, der sie dir ermöglicht. Und das ist das, worum es in diesem ganzen Buch geht. Nämlich darum, dass wir Gottes Kinder werden können, wenn wir ihn um Vergebung bitten für unsere Verfehlungen und wenn wir Jesus zum Herrn und Retter in unserem Leben machen. Und ich habe zwar gerade gesagt, dass Gott uns zu drei Sachen beruft, ne, mit diesem Schulfeld, aber bevor er uns zu irgendwas beruft, beruft Gott uns zu sich. Deshalb lass dich versöhnen mit Gott. Lass ihn deine Freude im Leben und deine Hoffnung für danach werden. Und schiebe diese Entscheidung mit Jesus nicht bis zum Ende der Freizeit auf. Wisst ihr, ich war 2015 und 2019 mit auf dieser Freizeit. Und 2015 hatten noch drei andere Jungs und ich die Idee, wir könnten ja da vorne auf diesen Hang gehen und da mit Steinen Jesus legen, um irgendwie ein Zeichen da zu lassen, damit Menschen das vielleicht sehen und sich vielleicht bekehren. Und dann haben wir das gemacht, wir hatten irgendwie ein bisschen Zeit und sind dann darauf gegangen und haben dann die Steine dahin gelegt. Und sind dann wieder nach Hamburg gefahren und 4 Jahre später kommen wir wieder hierher. Und ich bin mega geflasht, weil ich sehe, dass die Steine da immer noch liegen und 4 Jahre lang da niemand diese Jesussteine weggemacht hat oder das gestört hat, sondern dass 4 Jahre lang da die ganze Zeit die Leute auf diesen Hang geguckt haben und Jesus gesehen haben. Und ich habe mir vorgenommen, auf dieser Freizeit 2019 dann nochmal mir eine halbe Stunde zu nehmen und raufzugehen auf diesen Berg und diese Steine nochmal ein bisschen besser anzuordnen oder beziehungsweise die nochmal nachzulegen, ne, dass man besser sehen kann. Und irgendwie, ja, habe ich mir das zwar vorgenommen, aber habe das Projekt Tag für Tag aufgeschoben und dann waren wir am Strand und dann sind wir spazieren gegangen und haben Spiele gespielt und dann habe ich es vergessen und dann habe ich es auf morgen verschoben und dann auf übermorgen. Und so eine Freizeit geht echt mega schnell rum und wenn ihr das erste Mal dabei seid, die zweite Woche geht noch schneller rum als die erste Woche. Und irgendwie war auf einmal die Freizeit vorbei und ich saß mega enttäuscht im Bus, weil ich es irgendwie 2 Wochen lang nicht auf die Kette bekommen habe, mir eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, da hochzugehen und diese Steine da nochmal nachzulegen. Wie viel mehr sollten wir uns eine halbe Stunde für unsere Ewigkeit nehmen? Deswegen schieb Jesus nicht auf. Die Freizeit hat zwar gerade erst begonnen, aber sie geht unglaublich schnell vorbei. Und die Entscheidung für Jesus ist die wichtigste, die du in deinem Leben treffen musst. Deshalb nutzt die Freizeit. Nutzt diese Zeit, die wir in diesem Gewächshaus haben, wo wir im geschützten Rahmen sind, wo wir nur mit Christen unterwegs sind, wo der Alltag weit weg ist. Und bitte Gott, dir ein neues Herz zu schenken. Bitte ihn, in dein Leben zu kommen und dich zu seinem Kind zu machen. Und wenn du möchtest, nimm dir gleich nach der Session eine halbe Stunde Zeit und geh zu jemandem, dem du vertraust oder komm zum Jugendteam, kannst auch zu mir kommen oder zu deinen Kleingruppenleitern und bete mit ihnen gemeinsam und gib Jesus dein Leben. Schieb Jesus nicht auf. Und drittens, beruft Gott uns dazu, ihm zu dienen und unser Leben für ihn zu investieren. Das kann bedeuten, dass einige von uns mal Theologie studieren werden und dann Pastoren oder Älteste werden. Das kann aber auch bedeuten, dass Gott dich dazu beruft, in deiner Familie ein Licht zu sein. Deiner Familie, die vielleicht nicht viel von diesem ganzen Jesus-Ding hält, aber ihnen von der Hoffnung zu erzählen, die Gott in dir ist. Das kann auch bedeuten, dass es deine Berufung ist, auf eine steile Karriere zu verzichten und eine Familie zu gründen, in der Jesus im Mittelpunkt steht. Oder dass Gott dich vielleicht beruft, nach Brasilien zu gehen und Kinderheime zu bauen. Oder hier in Deutschland Gemeinden zu bauen. Wir haben Gemeindegründungen im Stadion Hannover, die mega gesegnet werden, wenn Menschen aus unserer Runde der Berufung folgen würden, dorthin zu gehen. Und wenn es nur für 1 oder 2 Jahre ist. Der dritte Teil unserer Berufung, also dieser Berufung zum Dienst, besteht nicht darin, dass wir sonntags in die Gemeinde gehen und den Rest der Woche unsere eigene Ehre suchen. Sondern unser ganzes Leben in die Nachfolge Jesu zu investieren. Und nicht die Größe der Aufgabe, die Gott uns stellt oder zu der Gott uns beruft, ist entscheidend über die Auswirkungen des Segens. Entscheidend ist, dass wir es in Treue und Hingabe und Liebe zu Gott tun. Vielleicht erinnert ihr euch an zwei Geschichten. Zum einen die Hochzeit zu Kana, wo der Wein ausgegangen ist. Und dann Jesus zu den, und das war das Schlimmste, was für das Brautpaar passieren konnte. Ne? Und Jesus geht dann zu den Leuten, die dafür zuständig sind, und sagt, ey Leute, nehmt die Abwaschkrüge und füllt da Wasser rein. Und ich glaube, die meisten Menschen hätten gesagt, ey, das ist jetzt gerade mega eine problematische Situation und wir haben nicht Zeit für Experimente und außerdem darf nur Personal in die Küche. Sondern diese Menschen haben das gemacht. Sie sind dieser Anweisung gefolgt, auch wenn es super banal und super simpel war und echt nicht spektakulär. Sind sie dieser Aufgabe, diesem Auftrag gefolgt, haben da Wasser reingefüllt und waren Teil des ersten Wunders, das Jesus getan hat. Nicht die Größe der Aufgabe ist relevant für den Segen, den Gott dadurch schenkt. Oder ein anderes Beispiel ist die Situation, wo die Jünger sich gestritten haben, wer mal neben Jesus sitzen darf, kurz bevor Jesus nach Jerusalem reingezogen ist. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte. Und Jesus versucht ihnen dann zu erklären, dass sie in völlig falschen Dimensionen denken. Und um ihnen das praktisch zu zeigen, schickt er zwei von ihnen los, um einen Eselfohlen für ihn zu holen. Und Esel zu holen ist jetzt wahrscheinlich nicht die Heldenaufgabe, die sie sich vorgestellt haben, kurz bevor Jesus nach Jerusalem einzieht, sondern eher eine nervige, kleine Aufgabe, zu der Jesus sie beauftragt hat. Und trotzdem war dieses Eselfohlen oder Füllen eine Erfüllung der Prophetie aus dem Alten Testament. Und das Tier, auf dem Jesus nach Jerusalem hineingeritten ist. Es kommt nicht auf die Größe der Aufgabe an, zu der Gott dich beruft, sondern auf dein Herz, mit dem du der Berufung folgst. Und Menschen, die ihr Leben in völliger Hingabe für den Dienst Jesu leben, die kann Gott überall einsetzen. Die können ein helles Licht auf der Arbeit sein oder Erweckungspredigten in Indien halten. Und mach dir keine Sorgen, dass du nicht in der Lage für die Aufgabe bist, zu der Gott dich beruft. Das bist du tatsächlich nicht. Aber vielleicht kennt ihr dieses bekannte Zitat: Gott beruft nicht den Befähigten, sondern er befähigt den Berufenden, den Berufenden. Und das war damals in der Bibel so, das ist auch heute noch so. Das war damals so bei Abraham, der zu alt war, und bei Jakob, der Lügner und Betrüger war, bei Mose, der gestottert hat, als er zum Pharao kommen sollte, oder bei Rahab, die eine Prostituierte war, und bei David, der Ehebrecher und Mörder war. Das war auch bei Petrus, der Jesus verraten und verleugnet hat, und bei Paulus, der die Gemeinde Christi verfolgt hat. Wenn du Gott erlebt hast und ihm mit deinem Leben dienen möchtest, dann ist egal, was du kannst und was du erreicht hast. Dann hast du den Heiligen Geist in deinem Herzen, der dich für die Aufgabe salben wird, zu der Gott dich beruft. Und wenn du diese Wahrheit verinnerlicht hast, dann kannst du dich vom Glauben, dann kannst du dich von Gott im Glauben überall einsetzen lassen. Bitte Gott darum, dass er dir zeigt, wo er dich gebrauchen möchte. Und das kannst du jetzt gleich im Lobpreis machen. Die Lobpreisband kann sich schon auf den Weg machen. Das kannst du jetzt gleich im Lobpreis machen während des ersten Liedes, dass du dich hinsetzt und sagst, ey Gott, zeig mir, wohin du mich berufst und wo du mich einsetzen möchtest und leg mir Dinge aufs Herz. Das kann auch nach der Session stattfinden. Ihr könnt auch damit zum Jugendteam kommen und für euch beten lassen. Gott beruft uns zu drei Dingen. Zur Errettung, zur Heiligung und zum Dienst für ihn. Und wo auch immer du gerade stehst, in welcher Station du dich gerade befindest, bitte Gott, dass er mit dir den nächsten Schritt geht. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann, tschüss!